Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Das ist wirklich eine unglaubliche Einsatzbilanz. 17 Tage Dauereinsatz, 2300 Feuerwehrmänner und Frauen und 580 Einsatzfahrzeuge. Wir sprechen über einen der größten Waldbrände in der Geschichte der Steiermark. Den Waldbrand im April und Mai 2026 in Eisbach-Rhein. Und bei diesem Einsatz gibt es so viele spannende Geschichten, die passen alle gar nicht in eine einzige Podcast-Folge. In der letzten Folge 114, da haben wir schon begonnen und im Gespräch haben dann auch die Pager geläutet, also wir sind von einem weiteren Brandeinsatz unterbrochen worden und das Gespräch haben wir später dann fortgesetzt. Ich bin Marcel Kilic und damit willkommen zurück beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Bei mir ist nach wie vor der Einsatzleiter, Abschnittsbrandinspektor Hannes Koch. Er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach-Rhein und er ist Abschnittskommandant im Abschnitt 6 Graz Umgebung. Und auch bei uns ist Hauptbrandinspektor Günther Kriegel. Er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stivol und dort ist er auch Drohnenbeauftragter. Am Ende der letzten Episode, bevor wir vom Pager unterbrochen worden sind, da haben die beiden wirklich eindrucksvoll erzählt, wie sie gemeinsam mit dem Förster mit dem Auto durch das Waldbrandgebiet gefahren sind, links und rechts die Flammen und sie in der Fahrerkabine den Rauch gerochen haben. Und die Situation, die hat sich dann so weit zugespitzt, dass sogar die Einsatzleitung verlegt worden ist. Hannes, wie war das?
Wir haben die Einsatzleitung Samstag und Sonntag am Tag fast vor Ort gehabt. Die war im Tal von den Graben dort eine, aber die haben dort nichts gesehen. Also die haben nie einen Brand gesehen, die haben nicht einmal einen Rauch gesehen. Dann haben wir kein Internet gehabt, dann haben wir kein Klo für die Damen gehabt, gestaubt hat es, es war alles dreckig, es war eine Scheißsituation dort. Und ich weiß noch ganz genau, zu mir ist einer gekommen, ein Feuerwehroffizier, ein guter Freund von mir, der hat als erstes gesagt, hey Kochi, was halt denn da erinnern als Einsatzleiter? Verschwind's mit den ganzen Klump einmal aussieht da, wo ihr Infrastruktur habt. Weil das ist, glaube ich, schon noch in unsere Köpfe drinnen. Wir müssen immer in der Nähe wo zu, wo der Einsatz ist. Aber den Einsatz hätte man können leiten. Das war wurscht gewesen, den hätte man können von Graz ausleiten wahrscheinlich. Hätte man das Gleiche gehabt. Aber das war dann ganz schwierig auch. Ich glaube, für den Günther war das eine Situation, weil ich habe wirklich auf den Einsatzoffizier gehört. Und wie es geheißen hat, da war der A-Füst schon da und der B-Füst. So, es kommt ein Befehl, ab morgen, Montag in der Früh, sind wir nicht mehr da drinnen, sondern sind wir im Feuerwehrhaus fix fertig aufgebaut, wenn die ersten Züge kommen. Also die haben alle einmal, der Günther hat mir angeschaut, Alter, was will er jetzt da? Und natürlich viele andere auch. Jetzt hat es mir so jagt er uns da weg, wir haben das schon alles Gras aufgebaut und jetzt will er das nicht mehr haben. Das haben sie dir gar nicht, glaube ich, recht vorstellen können, gell, oder? Günther, stimmt das?
Ja, genau, das war eine ganz schwierige Situation, weil wir uns eigentlich mit den ganzen Hindernissen, was wir uns eigentlich selber geschaffen haben gehabt, kein Handy, haben wir uns ziemlich gut eingekommen gehabt und ja, wir haben so gekämpft drinnen und wir wären dort, glaube ich, auch geblieben, wenn nicht der Befehl gekommen wäre. Wobei ich also auch sagen muss, ich würde es wieder machen am Anfang, weil dort war entscheidende Wegkreuzung. Dort haben wir die ganzen Autos aufgeteilt, da sind die zwei Flanken gewesen, die rechte und die linke Flanke, weil das waren echt zwei Anfahrzeuge, die was komplett getrennt waren. Und du bist echt vor Ort gewesen und du hast es dort können koordinieren. Weil es ist ja nicht erlaubt, dass ich dann jetzt nach rechts oder links schicke. Wir haben dort müssen einen Pendelverkehr einrichten mit Lotsen. Und dort hast echt mit dem Kontakt gehabt vor Ort. Und das hat schon perfekt funktioniert. Die ersten zwei Tage, wie man den ganzen Lotsendienst aufgebaut hat. Und das weiß ja jeder, der was einmal einen Lotsendienst eingerichtet hat, über so eine Distanz, wo du einmal 35 bis 40 Minuten fährst, was das für Distanz ist und dass das hinhauen muss. Weil du gibt es nur die drei Stellen zum Ausweichen, was wir gehabt haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind sie zusammengekommen. Und das war, glaube ich, schon ein Vorteil auch, dass wir dort genau vor Ort waren. Aber dann, es hat sich dann ausgestellt, ja, wir haben es von draußen auch machen können, aber es war schwierig, weil es haben ein Teil von der Mannschaft, glaube ich, nicht so schnell verstanden, wieso wir jetzt zusammenpacken da drinnen.
Was man als Resultat mitnehmen muss, ich glaube, es war doch die richtige Entscheidung. Wir haben ja dann zweimal am Tag eine Einsatzbesprechung gemacht, immer mit allen Beteiligten. Medialer Aufwand riesig. Es war der Landeshauptmann da. Es war der Landeshauptmann Stellvertreter da, es war der Bezirkshauptmann da, es war die oberste Forstbehörde da, natürlich Bürgermeister etc., Landesbranddirektor, Landesfeuerwehrrat, Bezirkskommandant. Also es war ja wirklich alles da. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen medialen Auflauf gibt da, ne? Und das hätte man trainieren da schaffen, dass man da wirklich eine gescheite Einsatzbesprechung, eine gescheite Lage irgendwo hinbracht hätte. Und wie gesagt, da kann ich nur an jeden raten, am Anfang ja, aber schaut's gleich, dass zeitgleich euch irgendwas aufbaut und euch einrichtet in einem Feuerwehrhaus, in einer Schule, in einem großen Gebäude, wo Platz ist, wo ein Beamer ist, wo ein gescheites Internet ist, wo ein Telefon ist, wo ein Drucker ist. Das hätte man drinnen nicht mehr geschafft. Das hätte auch keinen Sinn gemacht.
Wie ist der Einsatz jetzt die nächsten 10 Tage dann verlaufen? Gibt es da besondere Wendepunkte oder war es eben diese Tag-Nacht-Trennung unter tags der Hubschrauber und nachts dann die Drohne?
Naja, man hat dann schon entschieden, dass man sagt, okay, den Luftangriff nimmt man immer mehr zurück. Sprich, man trennt sich ein bisschen von den privaten Anbietern, die was bei uns geflogen sind, Kizia oder Heli Austria, und man fährt das zurück. Man ist dann auch einmal, hat man einen Black Hawk bestellt, mit einem Sonderbehälter, der was das mehr aufbringen kann, also von der Breite hingesehen, nicht nur punktuellen Abwurf. Aber das ist mir zurückgefahren. Und dann hat die harte Arbeit begonnen. Und die war ziemlich eintönig. Für einen Feuerwehrmann war das medial ganz schlecht. Also, man muss sich jetzt vorstellen, der war Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag da war. Die haben mir alle Bilder heimgeschickt, das glaub hast, sie sind in Los Angeles. Der was jetzt da ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag wieder drüber da war, ja, der hat nur mehr ein Steppenfoto heimschicken können, wo es abbrennt ist, weil ich habe das Feuerwehr, keine Feuer mehr gesehen. Wir haben dann wirklich sehr immer wieder probiert zu sagen, den Zugskommandanten vor Ort, schaut's her, um das geht's. Wir graben bis zu einem Meter tief rein, wo euch die Drohne ansagt und dort ist das Feuer versteckt. Wir haben dann aber auch gesagt, wir müssen Rodungsarbeiten machen, sprich auch Bäume umschneiden. Und das sind jetzt aber keine Bäume mit 20, 30 Zentimeter Durchmesser gewesen, sondern es waren Bäume mit einem Meter, 1,5 Meter Durchmesser, Buchen und Fichten teilweise. Wir haben dort überall so die ganzen Feuerwehrzüge, haben wir gleichzeitig Forstfirmen, sprich Holzknecht dazu da. Die waren viel wert, weil der weiß mit denen zum Umgehen. Nur, das muss der Feuerwehrmann, muss das halt einmal klar machen. Der hat nicht gewusst, der sieht den ja, okay, das ist der Holzknecht, ich bin der Feuerwehrmann. Aber dass das zusammengespült worden ist, das hat sich erst im Laufe der Zeit dann eingespült. Weil der hat auch gesagt, du, wenn ich nichts zum Schneien habe, ich kann ja auch Schleich tragen. Ich kann ja auch euch was helfen zum Umgraben. Bitte sagt mir das. Also das hat ein bisschen gebraucht alles. Oder Günther, das war nicht so einfach. Dass du sagst, okay, der Feuerwehrmann tut nur Löschen und der Holzknecht tut nur Baumschneiden. Das war am Anfang. Wenn das noch länger dauert hätte, wären wir die Full-Profis geworden, weil dann hätten wir super zusammengearbeitet.
Ja, ich sage, das war alles einzigartig, aber man sieht dann, was mit der Zeit da alles rauskommt und wie man zusammenhilft. Weil sogar der Förster selber, haben wir die Bilder gesehen auf der Drohne, der hat die Hand genommen und hat geraten und hat geholfen. Ja, da siehst du, wie wir alle zusammengestanden sind, sonst war, glaube ich, der Erfolg auch nicht rausgekommen.
Natürlich die Tage danach, was jetzt da war, ich sage mal ab Tag 7, die sind immer eintöniger geworden, weil das war Ostereiersuchen. So wie man Ostereier sucht, haben wir dort Brandherde gesucht. Die habe in irgendeiner Zeitung einmal in den ganzen Stress einschreiben lassen. Der Feuerwehrmann müsste blassfußig gehen. Blassfuß, das sagt man in der Steiermark, vielleicht schneißt er so hin. Damit er wirklich die Wärme am Boden spürt. Wo ist heiß, dort muss ich hin. Also sie haben mir oft gesagt, sie sind mit den Autos durchgefahren und haben in Stopp zurückgegeben, da brennt es nirgends. Ja, das haben wir gesagt, das gibt's nicht. Wir haben, weiß ich nicht, 250 Punkte auf der Drohne gekriegt und du sagst, da brennt's nirgends, dann werden wir dir jetzt einmal sagen, was da brennt. Und das war natürlich, wie gesagt, ganz für die Feuerwehrleute ein anderes Feuer, was sie gewohnt sind.
Aber was heißt das in der Praxis dann genau? Das heißt, da steht unten jemand noch einmal mit einer Wärmebildkamera, versucht dann den Brandherd noch mal einzugrenzen und an der Stelle packt man den Spaten aus, oder wie?
Ja, wir haben einmal die Trupps ausgestattet mit Wärmebildkameras. So, wo kriegst du jetzt so viel Wärmebildkamera her, dass du nicht sagst, okay, jetzt habe ich bei der Nachbarfeuerwehr wieder einen Zimmerbrand, jetzt habe ich keine Wärmebildkamera mehr für die Menschensuche. Wir haben Tunnelausbildungscontainer und da haben wir Wärmebildkamera um. Und der Dunkelbeauftragte, der ist mit ihrer Idee gekommen, hey, ich hab Wärmebildkameras, wie viel braucht's? Ja, alle, was wir kriegen können. Ja, passt, der stellt uns den Container her. Und das sind mit ganz kleinen Wärmebildkamera gegangen, weil die nicht die großen, was man hat. Und dann hat man dort einmal gesehen, okay, die suchen das wirklich. Und punktuell haben die das noch mit dem Schanzwerkzeug dort müssen ausgraben. Dann mit Kübelspritzen oder Löschrucksäcken ist das benäst worden und abgearbeitet.
Wenn wir schon von der Anzahl der Wärmebildkameras sprechen, Günther, vielleicht die Anzahl der Drohnen, wie schaut das aus? Man kann natürlich Akkus tauschen, ihr habt es natürlich in der Steiermark auch organisiert, aber hat das ausgereicht? Gib uns da vielleicht einen Einblick, wie ist das Drohnenwesen organisiert bei euch?
Ja, ich glaube, in der Drohnenwesen sind wir ziemlich gut aufgestellt. Bei uns ist es so, dass im Landesfeuerverband jeder Bereich eine Bereichsdrohne hat. Und wenn wir das Beispiel hernehmen, so wie im Bereich Graz-Umgebung, gibt es die Bereichsdrohne und wir sind eigentlich bei der Feuerwehr Tirol das Backup dazu. Wir fliegen genauso mit, wir sind genauso akzeptiert von der Ding her, dass wir da fliegen. Wir fliegen 24 Stunden, das haben wir uns so eingerichtet mit dem Akkusystem, dass wir 24 Stunden durchfliegen können, das haben wir in Eisbach auch bewiesen. Und wir haben das beim Waldbrand auch gesehen, es gibt nicht so viele Drohnen, da brauchen wir keine Angst haben, weil das ist immer mehr zum Thema geworden, dass man Drohnen in der Nacht da hat, trotz dass wir unsere Bereiche alle haben. Wir haben 17 Bereiche, das sind 17 Drohnen draußen, plus die Drohne von Stivol. Und das war schon ganz immer Hype, dass wir das schaffen, dass wir immer eine Drohne da haben, weil es war zu Spitzenzeiten, dass wir 2 bis 3 gehabt haben, weil wenn wir mehr Züge gehabt haben, war es auch interessant, dass es mehr Drohnen gibt. Weil dann hast du jede Drohne können auf einen Zug zuordnen und der mit der arbeiten können. Da sieht man schon, dass es ausbaufähig ist, das Ganze, dass man Drohnen braucht, weil es bleibt ja nicht, dass dann dass nur der Waldbrand ist. Es ist dann ja gewesen, es war vor allem eine Vermisstensuche in Jundorf draußen. Und was ist bei einer Vermisstensuche wieder mit Drohnen? Und da hat das Ganze dann schon Grenzen gegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir können nicht so viel, weil wir brauchen den rein. Und wie man da sieht, das ist ausbaufähig oder wir brauchen mehr von der Sache.
Was, glaube ich, auch bei der Drohne ganz interessante Geschichte war, was es in der Steiermark, was ich gehört habe, auch das erste Mal gegeben hat, ich glaube, der Günther wird mir das bestätigen, dass sie die Drohne den Luftraum mit einem Hubschrauber geteilt hat. Also das.
Ja, das war beim Waldbrand, glaube ich, das erste Mal, dass wir dann echt das zusammengebracht haben, dass eine Drohne in der Luft ist und auch der Hubschrauber. Also wir haben das dann so koordiniert über die Flughelfer, dass wir ein Gebiet kriegen, wo wir fliegen können. Und der Rest ist halt für den Hubschrauber gewesen. Das war der Punkt am Tag, weil wir dann auch uns spezialisiert haben oder versucht haben, am Tag genauso Glutnester zu finden. Weil es ist immer so gewesen, im Groben drinnen, das Tal, Teil ist länger im Schatten gewesen und dort haben wir dann unsere Drohnen können einsetzen und sind wir genauso am Tag Flugnester rausgeflogen. Und das war, glaube ich, was man dann gehört hat, auch das erste Mal, dass beim Waldbrand Hubschrauber mit der Drohne in der Luft ist. Und durchs gute Koordinieren hat das auch funktioniert. Also wir sind uns nie in die Quere gekommen oder irgendeine gefährliche Situation gekommen.
Mhm. Männer, gibt es einsatztaktisch noch eine Geschichte, die ihr loswerden wollt?
Ja, ich hätte schon vielleicht noch eine kleine Geschichte. Wie gesagt, das, was man auch das erste Mal gesehen hat und ich glaube, das war ziemlich der erste Einsatz für das Gerät. Auf einmal ist von der Polizei aufgekommen, die war ja immer dabei bei den Einsatzbesprechungen und die hat uns schon unterstützt, immer überall, muss ich sagen. Verkehrswesen, aber einsatztaktisch hat einmal gesagt, hey, wir haben jetzt ein magisches Auge. Wir haben uns da nichts vorstellen können, was ist das Auge? Haben sie uns das erklärt und ja, haben wir gesagt, wenn wir das da herkriegen und es kostet nichts, warum nicht? Ja, er wird das probieren und tatsächlich, ja, von nach Wien die Anforderung und es ist das Auge noch rein entsendet worden. So, jetzt kann man sich das vorstellen. Was ist das Auge?
Ist das Auge?
Da hat der mal erklärt, pass auf, so und so schaut's aus. Ja, wir haben uns noch immer nichts vorstellen können, bau mal auf das Gerät. Ja, was brauchst du von uns? Na, ich brauche von euch gar nichts, wir machen alles selber. Das ist mal super.
Es kostet nichts und ihr macht alles selber. Das ist
großartig. Jawohl, perfekt. Ihr sagt's mir, was ihr braucht. Das war super. Der hat sich auf einen Gegenhang aufgestellt, der braucht ungefähr so 1,5 bis 2 Kilometer Entfernung. Und der kann dort über das, den ganzen Hang, den kann er einschauen. Und jetzt muss man sich vorstellen, okay, 2 Kilometer weg. Ich will jetzt nicht die ganze Taktik von der Polizei da jetzt so sagen, aber wir haben dort Gämsen gleich gesehen in der Nacht mit dem Gerät. Und von der Gams hast du fast die Augen vorab gesehen, vor 2 Kilometer. Also der hat wirklich dort, da und dort ist das da. Das muss man mal sagen. Also das war ein Gerät da. Das wird man jetzt nicht alle Tage für den Feuerwehreinsatz kriegen, weil ist schon spannend. Aber das war schon Unterstützung, weil der hat halt wirklich gesehen. Der hat den ganzen Hang im Blick gehabt. Das hat die Drohne nicht, die muss immer fliegen und bewegen. Und der hat den ganzen Hang unter einer Stühlenlage gehabt und hat genau gesehen, hey, dort verändert sich was, dort fängt's Rauchen an oder sonst was. Er hat zwar kein Wärmebild gehabt, aber er hat das auch über Infrarotbilder gespielt. Ah, ja. Das war schon recht interessant, muss man sagen.
Also man kann sich mit Fantasie vorstellen, wofür sowas sonst gebraucht wird, ja. Aber genau. Spannend, dass ihr das bekommen habt, ja.
Es war auch für sie spannend, weil sie haben gesagt, sie haben das selber noch nicht so oft eingesetzt gehabt. Es war ganz nickelnagelnei. Also sie waren auch eigentlich, sag jetzt einmal, gut aufgeregt, dass sie das machen können.
Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Für viele ist der Grundwehrdienst irgendwie so eine lästige Unterbrechung. Das will man möglichst schnell hinter sich bringen und dann beginnt das eigentliche Leben. Aber das ist vielleicht ein Denkfehler. Weil wer die Zeit einfach nur absitzt, der verpasst, dass der Grundwehrdienst auch eine echte Erfahrung sein kann, die einfach mehr bietet, als man im ersten Moment vielleicht erwartet. Der Tag bekommt mal einen richtigen Rhythmus. Einerseits früh aufstehen und feste Abläufe, aber andererseits zum Beispiel auch viel körperliches Training. Das wirkt anfangs vielleicht ungewohnt streng, aber das gibt auch schnell einen stabilen Rahmen. Man lernt Disziplin, man lernt Verlässlichkeit und genau das sind diese Eigenschaften, die dann auch im zivilen Berufsleben einen echten Vorteil verschaffen. Und da passiert noch etwas. Viele sagen danach, in dieser Zeit ist aus vielen Einzelnen ein richtiges Team geworden. Weil der Grundwehrdienst, der schweißt einfach auch zusammen. Weniger durch Worte, sondern weil man gemeinsam durchhält. In Situationen, in denen man sich einfach aufeinander verlassen muss. Und daraus wächst dann etwas. Das nennt man wie bei der Feuerwehr eben auch Kameradschaft. Das ist direkt, das ist ehrlich und das ist oft auch belastbarer als vieles, was man sonst einfach als Freundschaft kennt. Und da sind natürlich auch viele Momente dabei, die prägen und die bleiben ein Leben lang in Erinnerung. Grundwehrdienst oder Zivildienst, beides ist möglich. Aber nur im Grundwehrdienst macht ihr eben diese einzigartigen Erfahrungen, die euch so weiterbringen. Also holt euch die Facts unter grundwehrdienst.bundesheer.at.
Ende.
Ein Ding hätte ich noch zum Talken, ja. Was wir jetzt gerade im Aufbau sind oder was wir gerade versuchen zu machen, was der Hannes kurz vorher angesprochen hat mit den Spähposten. Das ist das Gleiche, wenn das habe ich das erste Mal gehört, auch bei der Waldbrandausbildung, dass das gibt. Gleich wie der Hannes habe ich mir gedacht, man, was wollen Sie mit einem Spähposten auf dem Gegenhang? Und wir haben das jetzt uns mehr Gedanken gemacht im Drohnenwesen, wie könnte man die unterstützen mit den Spähposten, wenn der Hubschrauber fliegt. Und wir sind da jetzt gerade bei einem Produkt gelandet. Das ist eigentlich wie ein Bodycam, was wir am Gegenhang montieren. Und was dann über den Stream, über der Drohne, permanent die Bilder in die Einsatzleitung liefert und eben den Spähposten ersetzen soll und du siehst, wo das Feuer hinwandert. Das soll das dann ersetzen im Prinzip, wenn die Drohne nicht fliegen darf, weil der Hubschrauber da ist, aber wir haben trotzdem ein Live-Bild. Das wäre da drinnen in dem Gebiet perfekt gewesen, weil da hat es echt Gegenhang gegeben, wo man echt super eingesehen hat. Und der Spähposten ist goldeswert. Das haben wir gesehen. Das ist für mich krieg wie die ersten sind eingeschlossen worden. Wie die Schleich verbrennt sind, weil sie flüchten haben müssen, weil sie einfach nicht mitgekriegt haben oder zu spät, von was für Seiten kommt das Feuer auf sie zu. Und das wollen wir in Zukunft mit denen unterbinden. Da sind wir jetzt gerade drauf. Wir haben die ersten Produkte jetzt einmal angeschaut und einmal ausprobiert. Und das wollen wir dann auch mit dem Drohnen-Ding verbinden und das erreicht dann auch der Mannschaft, dass sie permanent von uns dann die Nachricht kriegen, wo geht das Feuer hin, wenn die Drohne nicht in der Luft ist.
Also spannende, kreative Lösungen. Man lernt da nicht aus. Ich hoffe, dass auch diese Blaulichthelden-Podcast-Folge eine ist, wo vielleicht Menschen zuhören und auch auf Ideen kommen, was mitnehmen für ihre eigenen Einsätze. Ja, oder ihr im Gespräch, wenn ihr jemanden trefft, wie man sagt, Günther, du hast ja das erzählt. Ja. Also auch was du am Anfang erwähnt hast, ja, die Drohne darf zwar nicht fliegen, wenn der Hubschrauber in der Luft ist, aber ihr habt es in der Hand gehalten, ja, um die Kamera und um das Wärmebild zu nutzen und trotzdem einen Stream zu bekommen. Also das klingt so, wie du es erzählst, unglaublich logisch. Ja. Die hat ja eine Kamera, die funktioniert ja auch, wenn man es in der Hand hält, die muss ja nicht fliegen. Aber kommt man dann in dem Moment wirklich auf die Idee, so einen Workaround zu etablieren? Und das ist extrem interessant zu hören.
Ja, genau. Das war genau so. Die sind in mir gestanden, meine zwei Piloten, die sie mitgehabt haben. Und ja, wir können nicht fliegen. Und was sollen wir jetzt machen? Können wir am Gegenhang aufgefahren? Ja, wie gesagt, fahrt auf und schaut euch das an und gebt uns vielleicht ein bisschen Logebild. Und einmal ruft er mir an, sagt er, du, ich bock die Drohne aus und ich hol's in der Hand und mach einen Livestream und schicke euch die ersten Bilder. Und das hat voll eingeschlagen. Und da haben wir die ersten Bilder dann eben so gekriegt. Mit der ist so gestanden, dann 5 Stunden hat die Drohne in der Hand gehalten und hat uns die Bilder geschickt.
Das Spannende an so einem großen Einsatz ist ja, das eine ist die Mannschaft, das andere ist die Technik, das andere ist das Know-how. Da tut sich unglaublich viel, wer weiß, was da in den nächsten 10 Jahren noch kommt. Aber sehr sicher kann man sagen, was man immer braucht, ist Sanitäranlagen, Wasser, Essen. Und das bringt mich zum Thema Versorgung. 17 Tage am Stück, ja, das ist länger als der durchschnittliche Österreicher auf Urlaub fährt. Hannes, wie stillt man so viel hungrige Mäuler, die den ganzen Tag am Hang hackeln?
Eins kann ich mal sagen. Die Versorgung muss bei so einem Einsatz hinhauen. Wenn da einer den ganzen Tag am Berg umhackelt, wie wild, und der macht teilweise menschenunwürdige Geschichten, das muss man da wirklich sagen, da muss auf Nacht die Versorgung hinhauen, auch über den Tag. Wir haben uns das eingerichtet, wir haben da in unserem Bereich einen Versorgungszug und der hat uns wirklich über die 17 Tage lang versorgt. Das war mal die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, die Gemeinde hat aufgerufen, wir sind eine kleine Dorfgemeinde da, bitte bringt der Feuerwehr Mehlspeisen vorbei, also einfach Essen spenden, Getränke. Und da sind schon extrem viel Leute aufgekupft, das muss man sagen. Und nicht nur Privatpersonen, das sagst, okay, ich bringe mal ein Tragerl Getränke vorbei oder ich bringe einen Mehlspeis vorbei. Kleines Beispiel, wir haben einen Nachbarort, das ist nicht weit weg, ein Altersheim. Da gibt es ein Video davon auf Insta, das findet man sicher irgendwo. Die haben das Altersheim zusammengepackt, weil die haben gesagt, hey, wir daten da auch gerne helfen, wir sind zwar alte Leute alles, aber wie helfen wir am besten? Und dann hat das Altersheim einen Bus genommen und dann sind die zum Sparmarkt einkaufen gefahren.
Wirklich, ja.
Für uns. Ja, das haben die gefilmt. Und das, muss ich schon sagen, solche Bilder gehen dann schon ziemlich nah, gell? Also, wenn du schaust, wie die Bevölkerung hinter dir steht, das sind fast amerikanische Verhältnisse, wenn man da jetzt da in New York das hernimmt, dass der Feuerwehrmann schon ein bisschen einen Heldenstatus einnimmt.
Mhm.
Wir haben vom Sparmarkt 6 Paletten Wasser, Trinkwasser gekriegt. Einfach so, ich habe mir zuerst gedacht, boah, jetzt kommt der Lastwagen, der Sattelschlepper, was haben sie denn jetzt bestellt? Und dann sagen, lohnen die ab und sagen, das ist für euch. Ja, aber dann sage ich, wer das bestellt? Niemand, das ist geschenkt von uns. Oder auf einmal hat auch der Billa Wurstsemmeln gebracht. Natürlich war es schon das, das muss man nebenbei, das war der Beigeschmack. Dazu sagen, man hat das auch müssen koordinieren, weil man hat oft nicht gewusst, der Versorgungszug, was kommt denn da nebenbei rein? Und das war ja gewaltig. Das war ja gewaltig. Weil wir haben gehabt, ein Hirdlbruder ist gekommen, der hat 20 Hirner gebracht. Aber man will ja keine Lebensmittel verschwenden. Man will das wirklich verbrauchen. Ne? Und das Koordinieren, das war dann schon ziemlich schwierig. Oder der Pizzadienst, der ist gekommen mit 250 Pizzen. Ja, das muss man mal,
ja.
Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und auch die Brauerei hat was gespendet. Da sage ich nicht was, aber die hat uns auch Spenden vorbeigebracht. Mhm. Also das muss man schon mal sagen. Und ich glaube, nach einem harten Arbeitstag kann man auch mal als Feuerwehrmann mal ein Bier trinken, oder? Auf Nacht, das sollte ja jetzt nicht irgendwie irgendwo in eine Schublade reinwischen, wie wir sind die Heiligen.
Elektrolyt, nein, man schwitzt.
Kackelt und auf Nacht, ja, wir haben uns auf Nacht jetzt einmal ein Bier, ein Feiertagsbier verdient und da hat man halt auch Tisch geriert, weil auf Nacht hat man dann schon gemerkt, wie alle runtergekommen sind. Manche haben, glaubst du, da kommen die Indianer. So waren es bemalen, so schwarz und dreckig natürlich den ganzen Tag oben. Also, das war schon ein Wahnsinn. Wir haben auch immer wieder gefragt, wir hätten sofort gehabt 30 Duschen. Die hätten wir nehmen können vom Bundesgymnasium, vom örtlichen. War eigentlich kein Bedarf da. Also null Bedarf. Wir hätten auch im Feuerwehrhaus Duschen gehabt. Wir haben uns ja immer wieder das angeboten, weil natürlich auch überlegt wird vom Verband, brauchen wir Duschen, brauchen wir keine Duschen. Ich bin eher, ja, wir brauchen das. Aber das müssen unsere Köpfe meinen, ja. Dass ich sage, okay, ich muss eine Reservegewand mitnehmen, wenn ich dort hinfahre, weil wenn ich dort dusche und ich schlupfe wieder in meine Uniform, meine ich, ja gut, dann hat es nicht viel gebracht. Also eine Reservegewand, das musst du mitnehmen und ja, das muss auch kommuniziert werden. Aber ich glaube schon, dass manche, sagen wir es jetzt, dann nicht mit Sturz dreckig heimgefahren ist, weil das der Horn mal gesehen wird, hey, wir waren da auf einem Einsatz, da ist noch was gegangen. Und was uns aber schon abgeht, das haben wir dann aber auch organisiert, WCs. Das ist jetzt natürlich, muss man schauen, die Damen tun sich nicht so leicht wie die Herren. Und wir haben viele Damen bei der Feuerwehr und von der kann ich jetzt nicht verlangen, unbedingt, du, geh da hinten um mich, da hat man schon gesehen, solche Sachen muss man, glaube ich, in Zukunft schon andenken, dass man auch sagt, pass auf, irgendwo eine Dixie-Klo, sondern einen Klo-Container, das ist, glaube ich, unabkömmlich, dass man das gleich einmal ins Spiel bringt, muss man sagen. Hm. Infrastruktur muss man aber auch noch sagen, für die Feuerwehr daheim auch ein recht großer Aufwand, weil das darf man jetzt nicht vergessen. Und das muss ich da schon einmal dazu sagen, meine eigene Feuerwehr, ich will jetzt nicht sagen, ist irgendwie zu kurz gekommen oder was. Es waren ein paar, die waren ausbucht mit Arbeit, wie der Einsatzleiter, wie die Zugskommandanten und etliche andere, die haben alle geschafft. Jeden Tag das Gleiche, weil du hast gewusst, zum Beispiel, wir haben den Adlerhorst benannt, das war so eine Geschichte, wir haben keine Namen gehabt irgendwo, das haben wir müssen alles benennen, irgendwo aus unseren eigenen Namen ist das rausgekommen und so hast du die Geländetaufe gemacht, da hat es den Adlerhorst gegeben, da hat es die Liebeswiese gegeben, da hat es den Hochstein gegeben, das waren halt so Namen, die was wir erfunden haben. Oder ein blaues Becken, weil da hat jeder gewusst, okay, deswegen an die, was jetzt Waldbrandzüge aufbauen, wenn ich ganz kurz abschweifen darf, kauft's nicht nur alles schwarze Becken, kauft's nicht nur alles blaue Becken, kauft's verschiedene Formen. Wir haben eins gesehen, Farben merkt sich der Mensch leicht und Farben sehe ich von weit. Also wir haben oft gefragt, was siehst du für einen Container, was für Farbe hat er? Dann haben wir gewusst, wo er ist. Und das hat man dann auch auf der Karte gut umsetzen können. Ein kleiner Tipp für die Zukunft, für manche andere, weil für mich ein Nachbarfeuerwehrler, der macht gerade so einen Waldbrandcontainer und der ist jetzt blau und der wollte den umfärbeln auf rot da. Und da habe ich gesagt, tu das nicht, lass den blau. Dann haben wir das erklärt, warum blau hin und her. Ich habe gesagt, ja, das mache ich, ich habe kein Problem, ist billiger. Weil das hat man sich gemerkt, blaues Becken, rotes Becken, roter Container, schwarzer Container, grüner Container. Das waren Anhaltspunkte, wichtige Geschichten. Genau, also die, was jetzt die Rolle nicht so gesehen habe, die Kampfmannschaft, jetzt die örtliche Zuständige, die ist da oft zu kurz gekommen. Natürlich, da hat es ein bisschen Rumoren angefangen und da kann ich euch nur einen Tipp geben auch, schaut bei so großen Einsätzen, dass irgendwo einen Zugskommandanten habt oder einen OBI oder gute Gruppenkommandanten, der was daheim der Mannschaft erklärt, wenn die halbe Steiermark da ist zum Löschen, was eure Aufgaben vor Ort sind. Weil das ist oft, natürlich, da sind jetzt Bilder vom Samstag und von Sonntag, da war ja die teilweise die Hölle und die eigenen Feuerwehren haben einen Lotsendienst gemacht. Naja, der hat gesagt, die fahren alle da auf und ich sitze da mit dem Sessel und sage dem, wo sie hinfahren müssen. Aber dass der einen wichtigen Posten hat, das ist oft ein bisschen. Und da ist ein bisschen Unruhe in die Mannschaft schon reingekommen. Ich glaube, der Günther hat auch vor etlichen Jahren einen größeren Einsatz gehabt und der hat mir eigentlich das Gleiche erzählt, dass das echt bei ihm auch das gleiche Thema war. Dass sie in der eigenen Mannschaft Rumoren angefangen haben, wenn viele fremde Kräfte da sind. Weil dann hat es einmal passiert, ja, kann er nicht mehr grüßen, der Kommandant oder sonst was. Naja, du hast irgendwann hast du nur mehr deinen Tunnelblick, weil du sowas leitest. Und da schaust du nicht mehr links und rechts. Und anscheinend hat in der Früh oft ein Grießeich nicht mehr gereicht. Also sie waren dann schon alle, die Zündschnur war bei manchen schon ziemlich kurz. Sie sind zwar gekommen, aber es hat ziemlich rumort. Und da ein guter Tipp an die Feuerwehren, Kommandanten draus, schaut auf die Leute, dass die das erklärt. Was ist eure Aufgabe? Für was sind wir da? Reserven bilden. Unser Einsatz wird noch kommen. Oder pass auf, wenn irgendwo, ihr müsst die Leute das sagen, wo ist der Ort, ihr müsst mit denen dorthin fahren. Die wollten umkämpfen auch, natürlich verständlich.
Ja, das kann ich nur bestätigen, ich habe das selber mitgemacht, wir haben das Hagelunwetter gehabt, flächendeckend waren wir über 14 Tage im Einsatz und habe auch mit Zügen gearbeitet und da ist es erst einmal, dass du hast den Tunnelblick eben auf die Züge hin, dass du dich beschäftigen magst und da hat es genauso zum Rumoren angefangen. Und ja, wie der Hannes schon sagt, es ist aber genauso der Lotsendienst oder der, was die Versorgung macht, genauso wichtig fahren. Aber es will halt jeder genau fähre, weil wo halt das Ganze abgespielt wird. Aber das ist einmal so. Aber ich glaube, sie verstehen es dann schon. Aber ich verstehe es eh. Ich will auch dorthin.
Das ist völlig verständlich und menschlich. Ja. Wenn man sein ganzes Leben investiert, kann man schon sagen. Ja. Und dann passiert im eigenen Ort was Großes noch dazu so lang, ja, dass da einfach wie in jedem Job aber interessantere und weniger spannende Aufgaben gibt. Aber alle sind wichtig. Oder Hannes, was hat das mit eurer Mannschaft jetzt in Summe? Wie schaut ihr da zurück? Glaubst du, ist das so ein Einsatz, wo man bei der Weihnachtsfeier 2035 noch drüber redet?
Also das glaube ich schon, natürlich. Also für uns war das schon ein gewaltiger Einschnitt, ein gewaltiges Ausmaß. Und was wir auch gesehen haben, auch jeder in der Feuerwehr wird gebraucht. Also ob das der 70-jährige Feuerwehrsenior ist oder ob das die Feuerwehrjugend war, an jeden kann man brauchen. Man muss nur die Arbeit sehen. Und da ist oft der Schneidepunkt. Will ich die Arbeit sehen oder will ich es nicht sehen? Wie gesagt, da war der Schneidepunkt. Oft Arbeit genug, jeder wird gebraucht. Die Senioren, witzigerweise, die waren tippitoppi. Die haben gewusst, sie sind für die Versorgung da. Die waren um 4 Uhr jeden Tag da. Die haben Frühstück gemacht. Die haben 400 Eier aufgeschlagen und Ham und Eggs hergerichtet. Aber wie gesagt, eher ist es gegangen um die Kampfmannschaft. Das ist das. Mhm. Und da werden wir natürlich viel Nachbesprechungen brauchen noch. Wir fahren heuer, das war schon vorher ausgemacht, wird jetzt ein Riesenthema werden auch für mich heuer, dass man wirklich da sagt, wir fahren auf ein Seminar und werden uns das noch einmal drüber alles besprechen. Was war jetzt da richtig falsch? Ich glaube schon, dass viel richtig war, aber wie haben sie die Mannschaft gesehen, aus was für einem Blickwinkel? Und aus was für einem Blickwinkel habe ich gesehen? Weil das ist, glaube ich, auch anderer Quellen oft. Weil man fängt oft nicht mehr klar kariert denken an. Weil es ist dann, hat mir auch darauf hingewiesen, ein Feuerwehroffizier, der was mir das auch gesagt hat, mit dem Standort, mit der Einsatzleitung. Du, denk jetzt nicht mehr, die drei Bahn muss ich retten. Denk drauf, 5 Hektar mehr, aber dort setzt den Hebel dann an, dass man dort das retten. Der hat dann wirklich gesagt, also das Denken ist dann anders geworden. Lass das dort, aber dort, wo es nachher den Hebel ansetzt, das muss hinhauen. Und das war dann auch schon gewaltig. Also wenn man dort eine Geländeschneise dann abschlägt, die muss dann tragend werden und die muss halten. Und die anderen 5 Hektar, die opferst, Beispiel. Man darf nicht mehr so klar kariert denken. Es ist nicht mehr der abgefallene Pizzadienst, der was mit dem Auto abgefahren ist, sondern es ist eine andere Dimension. Das ist wichtig. Was ich auch sagen kann, macht es nicht so wie ich bei den Pressemeldungen, wenn euch einfach die Medien auf den Wecker gehen anfangen. Macht es nicht so wie ich. Gebt es dort, es gibt eine Pressekonferenz. Das haben wir versammelt. Also wir hätten wirklich müssen machen eine Pressekonferenz und dort sagen wir einmal alle das Gleiche. Und dann ist einmal die Geschichte wieder gegessen. Also bei uns war das jetzt so, das ist schon nett, die rufen alle an. Wir hätten immer gerne einen Einsatzleiter. Ich wollte das eigentlich gar nicht so. Ich habe immer gesagt, bitte, nehmt den Landesbranddirektor, der ist ja eh da. Nein, nehmt den Landesfeuerwehrrat, der steht unten, nehmt den. Wir haben einen Pressesprecher, ja du, der will die. Da habe ich gesagt, Alter, ich schaue eh schon aus wie der größte Hinterwäldler, weil ich war nicht rasiert. Dann kommst du zurück, aber weil ich bin schon ein Einsatzleiter, ich war sehr viel vor Ort, gell? Also ich war wenig in der Einsatzleitung, weil ich wusste, dort habe ich in Günther gute Leute, was Entscheidungsträger sind. Ich liefere sie Bilder von oben. Das war mir wichtig. Und ich bin auch oben bei der Mannschaft und bei den Zugskommandanten. Das war mir wichtig. So, jetzt bist du dort immer wieder zurückgekommen. Mir hat die einer zurückgeflogen. Natürlich, da haben sie die beim Fliegen schon erwartet. Ja, der Einsatzleiter krabbelt gerade aus dem Flugzeug und ja, hin und her. Und daher Koch das Mikro hingesteckt. Und jetzt, ja, was willst du denn wissen? So, jetzt kannst du da jedes Mal was rauskiefeln, dann sagst du, Alter, bereitet das vor? Nein, wir wollen dir das gar nicht vorbereiten. Kann ich nur geben. Bitte macht eine Pressekonferenz in der Größe. Lasst euch von denen nicht alle überfallen. Das ist mein Fazit da hinten noch. Weil da sagst du dann oft Aussagen, nein, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gemeint. So wie mit den Haxen, mit den Blasphysiken. Aber wo es wahr ist und witzig ist, vielleicht für manche, habe ich auch nicht so gemeint. War einmal drinnen irgendwo in einer Zeitung Sträflingsarbeit. Ja. Man hat das Bild noch, ich habe den Rambo-Film noch im Kopf, weil da bin ich ein bisschen älterer, wo er da gehockt hat in irgendeinem Stabbruch drinnen. Das ist für mich Sträfling. So, heute schaut das anders aus. Sowas kehrt, glaube ich, nicht rein dort und die schreiben das am Original und bringen das auch. Und das ist ein bisschen blöd.
Ja, also die Pressekonferenz, die haben wir jetzt gemacht. Ne? Aber ja, durch ein bisschen durch eine Medienbrille, die Aussagen, die du da machst, die ja faktisch ja stimmen. Ja? Man stellt sich manche Sonderdienste so glamourös vor, da möchte ich da hin. Ja? Das ist spannend. Ja? Aber wie zart es ist, bei 30 Grad irgendwo am Hang stehen, wo es rutscht und schwitzt und dann Durst hast und aufs Klo musst und dann sagt einer, hörst, na, da unten ist, bitte einen Meter runter. Ja? Also ja, du hast gesagt 250 Punkte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man nach zwei Löchern genug hat. Ja? Und diese Aussagen, die du tätigst, ja, die sind extrem treffend. Und jeder Medienmensch freut sich über solche Aussagen, eben weil im Jahr 2026 jetzt so überlegte Pressetexte rausgeben, ja, und dieses gesprochene Wort so selten geworden ist. Ein Grund, warum Podcasts auch so spannend sind, weil man da einfach mal mehr hört als ein, zwei Sätze. Und natürlich, und wenn da jemand einmal eine coole Aussage oder eine reißerische Aussage tätigt, ja, dann ist das natürlich die Überschrift. Das muss man einfach dazu sagen, ja. Und das ist immer ein Geben und Nehmen. Wie viel medientaugliche Inhalte gibt man raus, kriegt man mehr Aufmerksamkeit, kriegt man mehr Fläche, kriegt man mehr Presseaufmerksamkeit, aber auf der anderen Seite natürlich, in der Natur der Sache muss man sich einmal rechtfertigen dann, ja.
Wie gesagt, natürlich, jeder will das Gleiche wissen, wann ist Brand aus, dann kann man halt auch mal ansagen, ja, hast du eine Glaskugel?
Ja.
Ich hab keine.
Ja, auf Schlafentzug
also,
auch noch.
Ja, ne? Natürlich, ne. Ja. Also auch, natürlich wird man Eis aus Leute, irgendwann die Zündschnur kurz.
Ja, ja. Günther und Hannes, wir haben alle Themen durch, von der Alarmierung über Sonderdienste, die harte Arbeit am Berg bis hin zu den Sanitäreinrichtungen und zu den Trinkwasserspenden. Wir haben wirklich alles durch. Wollt ihr abschließend noch was sagen?
Günther, fang du an.
Ja, mein Abschluss wäre mal, ich möchte mich mal recht herzlich bedanken bei den ganzen Kameraden von meinem A-Fürst, beim B-Fürst, weil das war eine Premiere. Das erste Mal mit dem B-Fürst zusammenarbeiten, das ist der Bereichsführungsstab, hat spitze funktioniert. Da sage ich Danke auch an die ganzen Offiziere, die was bei uns in der Einsatzleitung waren. Auch beim Hannes mit der super Zusammenarbeit, weil ich glaube, das ist nicht planbar, was wir da gemacht haben und dass das so gut funktioniert hat im Grund. Wir haben sehr viel gelernt aus dem Einsatz. Also ich habe ganz viel mitgenommen, was ich jetzt umsetzen kann und was man jetzt in Schulungen an meine Leute, an den AFÖST weitergeben werde. Und da glaube ich, sie selber haben da ganz viel mitgenommen, außer, weil ich war da nicht immer da, weil ich habe auch nebenbei meinen Job müssen machen. Und da haben mir meine Stellvertreter sehr gut vertreten. Und ich glaube, das ist dann ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man so gute Leute auch im Hintergrund hat. Und dafür sage ich nochmal Danke an alle. Und es war sehr lehrreich.
Gut, mein Resümee. Ich muss wirklich sagen, 2.500 Leute, Kameraden, Kameradinnen, von allen Blaulichtorganisationen, was es wirklich so gibt, fast unfallfrei in diesem Gelände. Ich glaube, das ist schon mal ein super Resümee, ne? Weil es hätte am ersten Tag anders ausschauen können, dass man sagt, man hat gleich mal 3 Schwerverletzte. Das hat es nicht gegeben. Gott sei Dank, da wirklich die Melissa Naschenweng, würde ich sagen, ein Kompliment an wirklich alle, die was da zu diesem Erfolg ein Rädchen waren oder das Rädchen zum Drehen gebracht haben, dass es irgendwann Brand ausgibt.
Das wäre übrigens auch eine gute Aussage gewesen. Da hätten sich meine Medienkolleginnen und Kollegen auch gefreut für eine gute Überschrift. Ja,
ja, ein Danke auch noch einmal, die, was uns wirklich bei der Versorgung so unterstützt haben, dass es immer gutes Essen gegeben hat, dass es immer genug Getränke gegeben hat, dass es am 30. April einen Maibaum gegeben hat. Also die haben ja einen Maibaum auch noch aufgestellt für uns.
Unglaublich, das ist ja wirklich
der Versorgungszug, das muss man auch sagen. Also auch an das wurde gedacht, weil sie sich über einen...
Wenn man keinen Banner sehen kann. Ha?
Also das ist feierlich, muss man sagen. Wenn man das noch rückspult, das war ja feierlich auch noch dabei. Also das muss man schon sagen, ist echt eine super Geschichte. Und an alle Unterstützer, was wir wirklich unterstützt haben. Und jetzt, das muss ich noch was ganz sagen zum Abschluss. Man hat Freunde kennengelernt bei diesem Einsatz. Freunde, was man neu gewonnen hat und wo man gewusst hat, nach 4-5 Stunden, mit dem passt die Chemie, den vertraut man blind. Oder auch, was man schon länger kennt hat, so wie Günther, wir hatten ja schon langsam bei der Feuerwehr, da hat man gewusst, der steht als Freund hinter dir und den brauchst du dort. Es hilft die beste Führungsunterstützung nichts. Das kann ich euch sagen, wenn ich zu diesen Menschen kein Vertrauen aufbauen kann. Und für das einen recht herzlichen Dank. Einen recht herzlichen Dank an dir, dass wir das mit dir machen haben dürfen. An die gesamte Steiermark, am Burgenland und Niederösterreich. An Tirol, wo es mit dem Hubschrauber da waren. Salzburg war mit dem Hubschrauber da. Also es ist wirklich sensationell gelaufen. Ich hoffe, dass ich es nie mehr habe.
Das glaube ich. Abschnittsbrandinspektor Hannes Koch und Hauptbrandinspektor Günther Kriegl, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden und auch so ehrlichen Einblicke. Ja, das weiß ich wirklich zu schätzen, dass ihr das mit uns teilt. Und ich glaube, da war für alle was dabei und es war ein wirklich spannendes Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Ich sage auch Danke, ich habe mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Und vielen Dank natürlich auch an euch alle fürs Dabeisein bei dieser eigentlich längsten Blaulichthelden-Podcast-Folge, die wir bisher hatten, wenn wir Teil 1 und 2 zusammenrechnen. Und wir machen auch noch einen dritten und letzten Teil. Da geht es um den Flugdienst und den Löschangriff aus der Luft mit wirklich vielen, vielen spannenden Aspekten, die ihr so vielleicht noch nie gehört habt. Falls ihr neu hier seid bei Blaulichthelden, dann abonniert den Podcast gerne auf Spotify oder auf eurer Lieblings-Podcast-App und aktiviert auch die Glocke. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn die Folge draußen ist. Oder wenn ihr ganz einfach über den Browser, über die Website hört, über den Webplayer, dann abonniert gerne den E-Mail-Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter. Dann bekommt ihr die neuen Folgen ganz einfach in euer Postfach. Und damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.